Hallo, herzlich willkommen in meinem Podcast Ziele setzen, Ziele erreichen mit Objectives and Key Results. Mein Name ist André Klaassen und meine Mission ist ganz einfach. Ich möchte, dass du mit deinen Zielen erfolgreich bist. Sei es für dich persönlich, in deinem Team oder in deiner ganzen Organisation. Und jetzt, lass uns gemeinsam starten. Heute spreche ich mit der Gesundheitsökonomin Monika Wojcik und dem Transformationsexperten Mario André Brückner über lebendige Strategiearbeit. Mario hat seine Erfahrungen zur Strategiearbeit zu einem Konzept zusammengefasst, der Living Strategy, also der lebendigen Strategiearbeit. Monika beleuchtet als HR-Coach und Gesundheitsexpertin die Stressoren von Strategiearbeit auf die Belegschaft. Und jetzt wird es richtig lebendig, denn du erfährst, warum die Papstwahl verblüffend viel Ähnlichkeit mit klassischer Strategiearbeit hast. Du erfährst, wie du deine Mitarbeiter richtig in die Strategieentwicklung einbeziehst und so das beste Netzwerk aller Zeiten schaffst. Du erfährst auch, warum Strategiearbeit lebendig sein sollte, damit sie überhaupt auf komplexe Veränderungen reagieren kann und dass Strategie natürlich zu Stress führen kann, positiver, aber auch negativer Art. Noch ein letzter Satz. Wenn dich diese Episode fesselt, und das hoffe ich, dann lese das Buch Living Transformation von Mario. Den Link findest du wie immer in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, herzlich willkommen an einen schönen sonnigen Mittwochmorgen. Monika Wojcik und Mario André Brückner zu dem Thema Living Strategy, auf das ich mich wirklich sehr, sehr freue. Bevor wir aber auf das Thema lebendige Strategie näher eingehen, kurz die Vorstellung. Ich fange heute mit dem Herrn an. Mario, stell dich kurz vor und dann Monika, bist du dran.
Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung, André, dass ich hier sein darf. Das zweite Mal. Ich glaube, vor circa einem Jahr hatten wir bei der Living Transformation, also wie Prozess der Transformation geht. Heute geht es ja um die Strategiearbeit. Ja, Mario Brückner, bin vom Haus aus Wirtschaftswissenschaftler, Ende der 90er Jahre mal studiert. Kann man so ein bisschen aufs Alter jetzt schließen, bin jetzt mittlerweile 44. Und ja, seit 2010 im agilen Umfeld. Vorher war ich im Finanzenumfeld, das heißt, ich kann mit Zahlen. Frage ist mal halt des Möchtens. Und ja, und ansonsten im agilen Umfeld seit 2010, damals erste Projekte bei BMW und Co. Mittlerweile Schwerpunkt auf Lean Portfolio Management und Transformation selber. Das heißt einmal, was man unter Firmen machen, wie Strategie verbunden wird eigentlich mit der Umsetzung. Und das zweite Thema ist, wie bringe ich die Organisationseinheit, also die Organisation selber dahin, auch Lean und agil arbeiten zu können. Das sind so meine Schwerpunkte. Und hobbytechnisch, wie gesagt, wohne ich in der Nähe von Düsseldorf, unterrichte ab und zu an akademischen Einrichtungen, schreibe Bücher. Und bin als Speaker unterwegs. Das ist so das, was man so nebenbei, wenn noch Zeit ist, gerne mal macht.
Wunderbare Hobbys. Eines dieser Bücher ist ja sogar auch Thema heute. Dazu, Monika, stell dich doch kurz vor. Wer bist du? Was machst du? Was treibt dich an?
Ja, ich bin Monika Wojcik, 38, so kurz rechnen. Ich bin gelernte Gesundheitsökonomin, also eigentlich aus einem sehr starren Bereich mit sehr viel Reglement. Habe dort in dem Bereich 12 Jahre als leitende Product Managerin, Product Ownerin, also in unterschiedlichen Rollen gearbeitet und bin jetzt seit 2,5 Jahren bei der Agilizer Academy und dort als Scrum Masterin auf einem Projekt unterwegs und es macht tatsächlich sehr viel Spaß, das, was einen innerlich antreibt und eben auch sehr agil ist, tatsächlich auch auszunehmen. Und ich habe vorher in den 12 Jahren hat man sehr viel mitgemacht, was einen eben so widerstrebt, darunter eben auch Unternehmenstransformation. Und es hat nicht immer alles so gepasst und man hat das so im inneren Gefühl, das hat einen zerrissen. Und es ist schön, das jetzt auch mal von der anderen Seite zu sehen.
Das freut mich sehr und ihr könnt machen, was ihr wollt. Ich bleibe der Älteste in der Runde. Und schön, dass ihr beide dabei seid. Dann steigen wir mal ein. warum eigentlich Living Strategy? Ich stelle mal die Frage direkt mal an Mario. Wie kommst du überhaupt dazu, provokant formuliert, dir Gedanken über neue Formen von Strategiearbeit zu machen? Was war denn an der klassischen, was ist denn an der klassischen Strategiearbeit schwierig?
Ja, erstmal, wie komme ich dazu? Also ich habe Corporate Strategy unterrichtet an Fachhochschulen in Essen. Also das heißt, ich habe mir angemaßt, zumindest einen recht tiefen theoretischen Einblick in die Thematik zu haben. Dazu kam dann ein bisschen Praxis hinzu. Ich war bei der E.ON, einem großen Utility, tätig in der Digitalstrategie. Da haben wir dann auch Strategiearbeit gemacht und die sah halt jetzt aus der Praxis heraus immer so aus. Jedes Jahr durften wir einer der großen beiden Beratungshäuser im strategischen Umfeld nehmen. Die haben sich dann eingeschlossen mit Vorständen, Geschäftsführern. Übrigens, das ist nicht nur da so, sondern das sieht man auch bei Stadtwerken und dergleichen auch. Ja. Und dann irgendwann kommt weißer Rauch raus, ein bisschen wie bei der Papstwahl. Und dann haben wir, voilà, eine Strategie. So. Und dann kann man folgenden Test mal machen. Man fragt Mitarbeitenden, übrigens, das geht bei Studenten genauso wie bei Vorständen, was ist denn eure Strategie? Und dann geht so ein bisschen die Hand runter unterm Tisch. Keine Angst, nichts Schlimmes. Und dann wird ein bisschen gesurft. Was war denn nochmal genau die Formulierung und wie haben wir denn die Strategien gemacht? Und da war bei mir so ein Klickmoment, wo ich gedacht habe, das kann es ja nicht sein. Ne? Also es kann ja nicht sein, dass wir A, wie die Strategiearbeit gemacht wird, im Verborgenen, ohne eigentlich dieses große Wissen, bist du, um auch zur Crowd von den Mitarbeitenden einzubeziehen, dass man das einfach im kleinen Kämmerchen macht, ja, und dann halt auch, wie es dann kommuniziert wird, ne, es wird halt häufig nicht runtergebrochen, häufig nicht auch in eine Sprache übersetzt, Sprache, ganz wichtig, kommen wir vielleicht im Laufe des Podcasts noch zu, in eine Sprache runtergesetzt, die jeder versteht, ja, und da habe ich dann gesagt, okay, das kann es nicht sein, und dann kam auch hinzu, dass, ich bin ja per se etwas fauler. Und ihr müsst euch so vorstellen, wenn er mit der Geschäftsführung zusammenarbeitet, je nachdem, auf welchen Veranstaltungen die war irgendein heißer Scheiß gerade dran. Ne? Also das heißt, sie waren bei der SAP, haben sich das neue Dings angeguckt, dann, oh, wir müssen die Strategiearbeit überarbeiten, basieren, weil jetzt alles Cloud, alles HANA und alles so. Und das hat so ein bisschen Aktionismus. Und da haben wir gesagt, okay, wir müssen im Endeffekt nicht nur die Strategiearbeit selber neu machen, also diesen ersten Aufschlag, sondern auch die kontinuierliche Arbeit an der Strategiearbeit mit berücksichtigen, ne? Dass sie halt nicht nur aktionistisch jedem Thema hinterherläuft, was gerade in der Agenda drin stand in der Geschäftsführung, sondern halt auch vielleicht ein bisschen strukturierter. Das macht das Leben dann der Leute, die zuarbeiten, einfacher, sprich meins. Und da, das war damals vor 7, 8 Jahren der Aufsatzpunkt für die Living Strategy.
Jetzt kommt mir in den Sinn, so wie du das beschreibst, in dem Konzern, ich glaube, das ist auch ein Konzernthema, wechseln sich diese beiden Beratungshäuser ab, mal der eine, mal der andere, schön in der Reihenfolge. Also da lese ich ja auch eine gewisse Unzufriedenheit raus, wenn man wechselt. Auf der anderen Seite hat man das viele Jahre praktiziert. Und das liegt ja nicht an Faulheit oder schöner Gewohnheit, sondern das liegt ja daran, dass auch die feste Überzeugung da war, das ist eigentlich gar nicht so falsch, wie wir das hier machen, oder? Ich meine, von außen wirkt das klar, ja natürlich, aber wir machen es doch seit Ewigkeiten so. Warum? Fällt den Leuten das nicht selbst auf? Oder was ist so deine Beobachtung?
Also die machen ja einfach so einen Lackmustest, kannst du ja machen. Ne? Gehst zu einem Ordner oder zu jemandem, egal wem, der wirklich arbeitet und fragst dann, ist das irgendwie, hat das irgendeinen Einfluss, diese Strategie, auf deine Arbeit? Ne? Und dann kannst du dir überlegen, ja, shiny, schöne Folien gemacht, ja, wir machen es immer so, aber hat es Impact darauf? Und viele Firmen produzieren Dinge, die nichts mit der Strategie zu tun haben. Die sind, sag ich mal, geleitet vom täglichen Druck. Und da das hat weder was von Ausrichtung noch von strategischer Orientierung zu tun.
Monika, was sagst du dazu?
Ich finde es vor allen Dingen sehr spannend, nur weil Dinge lange funktioniert haben. Also Mario sagte ja gerade schon, was ist mit dem Pförtner. Ich finde eine Strategie, es hat auch was mit Motivation zu tun. Es gibt ja eben die intrinsische und die extrinsische Motivation. Wo arbeiten die Leute eigentlich gerne und weswegen? Und möchten Sie sich vielleicht mit dem, was und für wen Sie arbeiten, identifizieren können? Passt das zu den persönlichen Glaubenssätzen? Und wenn ich gar nicht in der Lage bin, die Strategie verstanden zu haben oder es überhaupt nicht weiß, den Punkt, es interessiert mich nicht, weil ich eine andere Motivation habe, klammere ich jetzt mal bewusst aus, dann habe ich ja auch gar nicht die Chance, mein volles Potenzial als Mitarbeiter zu entfalten und da entsprechend positiv zuzuwirken.
Ich habe heute in ein Buch geguckt, aber ich will jetzt nicht damit auf den Putz hauen. Das war jetzt reiner Zufall, von Peter Senge. Und der beschreibt die Glaubenssätze der Manager von General Motors. Das ist aber jetzt ein altes Buch. Peter Senge ist auch ein älterer Herr und die Glaubenssätze sind von 1970. Aber dazu gehört auch der Glaubenssatz, Monika und Mario, dass die Mitarbeiter gar nicht so viel von der Strategie verstehen müssen. Die müssen sie doch nur umsetzen. Also Verständnis reicht, wenn ich das runterbreche in die verschiedenen Bereiche. Die brechen es runter in die verschiedenen Funktionen. Und dann wird das einfach genau mundgerecht weitergegeben. Genau die Informationen, die ich als Pförtner brauche. Was brauche ich als Pförtner an Wissen für eine Strategie, um meinen Job zu erfüllen? Ja, bitte schon, so gut wie gar nichts. Ja, ich will ihn gar nicht damit belasten und behelligen. Ist das nicht auch so ein Gedanke, ein mentales Modell, also so eine geistige Haltung? Aber die ist ja nicht mehr im Jahr 2020 da, oder?
Also ich nehme es mal provokativ auf. Also wenn das schon mal wäre, dass die Strategie runtergebrochen ist, dass jeder Mitarbeitende damit was anfangen kann, das wäre ja gegeben in diesem Satz. Ich sage noch nicht, dass das richtig oder falsch ist, sondern wenn das da wäre, das ist schon mal mehr, als viele Unternehmen das grundsätzlich haben. So dass das überhaupt eine Verbindung zwischen Strategie und täglicher Arbeit da ist. Aber deine Frage war ja eine andere. Deine Frage war ja, braucht ein Mitarbeiter das oder ist das on vogue? Für mich hört sich dieses Statement sehr stark danach an, wie Management 1.0 war. Ne? Also vor 150 Jahren kam ja Taylor, kamen Ingenieure auf die Idee, Arbeit und Denken aufzuteilen. Und das war damals genial. Das war damals genau richtig für diese Art der Arbeit, die da war, ne, transaktionaler Arbeit. Und da war das perfekt. So, die Arbeit hat sich nun mal verändert, von einfach zu kompliziert zu komplex. Und an der Stelle, wo ich Innovation, wo ich selbstdenkende Organismen brauche, also heißt Mitarbeitende, ne, die selber nicht nur innerhalb von Leitplanken, die ich delegiere und vorgebe per Befehl, arbeiten, sondern ein bisschen darüber hinaus. Selbst ein Pförtner, selbst jemand im Telefondienst. Wenn ich also an komplexen Arbeiten und Innovationen arbeite, dann möchte ich denkende Wesen haben, weil das ist eine Source, eine Quelle, die sinnvoll, die brauche ich für komplexe Sachverhalten. Und an der Stelle geht's halt nicht mehr nach Taylor. Geht's halt nicht mehr, wo ich das aufteilen kann. Und wenn ich dann Unternehmen habe, die das so machen, die sind nicht erfolgreich. Das sehen wir empirisch in den letzten Jahren. Und dein Beispiel spricht ja auch für ein Unternehmen, ja, was jahrelang in diese Richtung gedacht hat und jetzt sich so ein bisschen überfahren. Und das ist halt auch, es fängt oben an, ne, das Problem mit der Sichtweise auf Menschen. Und dementsprechend kann ich Monika da auch nur zustimmen. Ich beobachte das genauso, wenn ich ins Executive Coaching, ins Coaching, ins Team Coaching reingehe. Die Teams, Programmierer beispielsweise beim Kunden, wo ich jetzt gerade bin, die fragen, diesen Scheiß, was ich hier mache, wie passt das eigentlich zu dem Gesamten? Mhm. Und wie passt das überhaupt, wo wir hinwollen? Und wer ist dann wir? Und deswegen ist es, glaube ich, in der heutigen Zeit, wo wir von komplexen Sachverhalten sprechen, wo wir Innovation, selbstdenkende Organismen brauchen, ist das nicht nur ein nice to have, sondern ein absolutes Muss.
Kann Mario da tatsächlich nur zustimmen, weil wenn wir das jetzt betrachten, du sagtest gerade 1970, gefühlt ist das noch gar nicht so lange her. Doch, es sind 53 Jahre.
Ja, für mich nicht, Monika. Nicht lange her.
Und wie hat sich die Welt in 53 Jahren verändert? Wenn das noch genauso funktionieren würde, wäre das tatsächlich, finde ich, sehr, sehr schlimm. Und wir haben so viel Weiterentwicklung gemacht und die Strategiearbeit ist auf der Stelle geblieben. Sicherlich gibt es, ich würde jetzt mal von 20%, 25% der Leute reden, die das noch genauso runtergebrochen brauchen, wenn es denn runtergebrochen ist, oder die einfach nur einen klaren Arbeitsauftrag machen, mach bitte deinen Job und nichts anderes, guck nicht nach links und rechts. Aber die Anforderung an die Mitarbeitenden ist ja auch ganz anders. Es wird viel mehr gefordert, dass sie verstehen, was zu tun ist, dass sie links und rechts gucken. Ich bin zusätzlich auch noch Stress Managerin. Und der ganze Stress, den wir alle so links und rechts drumherum um uns herum haben, der fördert uns und der pusht uns und der ist gut und genau das ist da. Und wenn wir die alte Strategiearbeit machen, drücken wir genau diese guten Mitarbeiter herunter. Wir nutzen das Potenzial der guten Mitarbeiter gar nicht.
Damit hätten wir auf jeden Fall schon mal, glaube ich, einen ganz, ganz wichtigen Punkt herausgearbeitet. Strategiearbeit geht alle an. Einerseits, Mario, weil ich einfach meine Wirkmächtigkeit auch erleben möchte. Ist das, was ich tue, überhaupt sinnvoll? Und wenn mir der Handlungsrahmen fehlt, kommt mir das möglicherweise nicht plausibel vor, obwohl es vielleicht sinnvoll ist. Und Monika, was du auch sagst, ist, das kann halt auch dazu führen, dass vielleicht sogar auch Stress entsteht oder positiver Stress fehlt, weil ich einfach gar nicht weiß, warum. Ne, mir fehlt also eigentlich der Push, der mich ein Stück weit nach vorne zieht. Ja, jetzt haben wir gerade geredet, warum klassische Strategiearbeit an Grenzen stößt. Und das mit der Papstwahl habe ich auch oft genug erlebt. Raus aus dem Elfenbeinturm, hin zu den Menschen. Und eine Möglichkeit, das zu tun, ist die Living Strategy. Und jetzt Vorhang auf. Mario, was ist denn Living Strategy? Du hast 5 Minuten Zeit, oder?
Nein,
im Aufzug hat man 7 Sekunden, keine Ahnung. Ja. Wir sind in einem größeren Aufzug. Leg los.
Das ist schön. Also ich würde jetzt mal auseinanderhalten zwischen, wir haben es eben am Anfang auch schon angesprochen, zwischen Strategiearbeit einmal aufsetzen, ne, sozusagen den Startpunkt zu setzen und kontinuierlich weiterzuentwickeln. Und ich würde mich mal fokussieren auf dieses Aufsetzen. Ne? Und wir hatten damals vor 7 Jahren aus der Praxis heraus, haben wir gesagt, warum fragen wir nicht die Mitarbeitenden mitzumachen? Und da kamen sofort Concerns hoch, ja, ist ja super teuer, ist ja keine basisdemokratische Sache. Und bevor ich starte, die Living Strategy ein bisschen zu beschreiben, Ansatz war, es bleibt Vorstandsarbeit. Der Vorstand muss wenig machen, aber das sind einer von 2 Dingen, die der Vorstand vorgeben muss. Er muss die Strategie vorgeben und er muss das Steering Model, also das Arbeits-Operational Model vorgeben, wie will ich arbeiten. Wenn er die beiden Dinge schon mal macht, oft macht er alles andere mehr als das, dann ist schon mal gut. So, jetzt wollen wir die Strategiearbeit uns mal anschauen. Wir hatten gesagt, okay, lass uns doch Mitarbeiter fragen, wollt ihr mitmachen? Ne, wir glauben an selbstbestimmte Wesen. Ne, wenn ich Auto fahren kann, Kinder kriegen kann, kann ich auch selbst entscheiden, will ich mitmachen an der Strategiearbeit. Und wir haben gesagt, bewerbt euch. Ja, und dann haben sie was geschrieben. Von 3.000 Leute, wir haben das in der Einheit gemacht für 3.000 Leute, kamen dann 120 Zuschriften zurück. Die haben sich beworben mit Text. Wir haben uns da nicht geurteilt, was da drin stand, weil sie haben zumindest den Einladungstext schon mal gelesen und haben sich Mühe gegeben, also waren sie drin. Und mit diesen 120 Leuten haben wir damals geguckt, wo wohnen die denn, wo sind die denn allokiert? Und das sind nicht die Leute, die in den, so wie du es schon gerade sagtest, Elfenbeinturm kommen, die Zeit haben zum Kaffee trinken, ja, in die Zentrale. Nee, das sind die Leute, die draußen im Feld sind, die richtig arbeiten. Und dann haben wir gesagt, gut, dann machen wir es so, dann fliegen wir dorthin, wo die Leute sind. Ich bin damals mit einem Kollegen, dem Tim Spitzer, bin ich nach Cluj, nach England, also wirklich überall hingeflogen. Wir haben konzentriert Workshops dort gemacht. Workshops, wo wir gesagt haben, lass uns so Begriffe wie Vision, Mission, das versteht eh jeder falsch. Übrigens, selbst Vorstände, lass mal Vorstände definieren, was eine Vision ist, nicht also was die Vision ist, sondern was man hinter diesem Wort Vision oder Mission versteht, kommen 50 Shades of Grey raus. Ne? Also es kommt alles Mögliche raus. Okay. So, wir haben es dann runtergebracht und haben gesagt, okay, lass uns doch einen One-Pager machen und bildlich zeigen, wo sind wir in 5 Jahren, was ist das Versprechen zu unserem Kunden. Also ganz einfache Sprache. Mit diesen Inhalten sind wir dann zurück, haben Büchlein gemacht, haben diesen Prozess, dass die Geschäftsführer und der Vorstand diese Sachen berücksichtigt, auch mit aufgenommen. Kommunikation, wichtiges, Transparenz, wichtiges Thema. Nicht nur Blabla-Transparenz, sondern wirklich zeigen, dass diese Arbeitsergebnisse von Mitarbeitenden einfließen. Und die Vorstände haben dann genau die gleiche Übung gemacht wie die ganzen draußen und haben daraus sozusagen ihre Strategie abgeleitet, bildlich in einem One-Pager. Dann gibt es noch in der Living Strategy gibt es dann noch 2, 3 andere Tools, eine Roadmap, wo man das dann runterbricht auf Initiativen und zeitlich so ein bisschen kanalisiert und dann nachher das Board. Aber da gehe ich nicht drauf ein, weil der Schwerpunkt und das Wichtige ist hier, ich habe einen Weg gefunden, wo ich Mitarbeitenden einbinden kann, Transparenz, dass diese Inhalte verwendet werden. Entscheidung bleibt beim Vorstand, aber es ist eine ganzheitliche Sache. Und durch diesen Prozess haben sich dann auch alle mit identifiziert und sehen halt, dass ihre Arbeit mit eingeflossen ist. Und dann gab es einen kleinen Fun-Fact, nämlich wenn ich die nächsten Iterationen drehe, wo ich jetzt nicht näher drauf eingehe, aber die nächsten Iterationen drehe, habe ich mir über die Leute, die ich mir da gezogen hatte, auf einmal ein Expertennetzwerk. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel das Thema Cloudifizierung kriege ins Backlog und ich muss das, die Strategie darüber nochmal refreshen, gucken, ob das angepasst wird, dann kann ich über diese 120 gucken, wer hat denn mit diesem Thema zu tun? Und die kann ich mir aktiv ziehen. Wie geil ist das denn? Ich habe also mit kaum Kosten mir intern ein Netzwerk geschaffen, mit denen ich Strategiearbeit mache. Und das sind dann halt die auch Leute, die echt Interesse an dem Thema haben und was beitragen können und nicht nur die Leute, die, naja, gerne in die Zentrale kommen. Ja.
Ich halte mal, mach kurz ein kleines sanftes Stoppschild. Monika, ich will dich nicht, was sagst du dazu? Kannst du von deiner Seite vielleicht noch etwas ergänzen?
Ergänzen an der Stelle tatsächlich nicht. Ich hätte direkt Fragen zu Mario.
Ja, gerne.
Es ist für mich natürlich auch nicht ganz neu, das Thema. Wir trainieren das natürlich auch und ich habe selber im Training auch schon teilgenommen. Aber trotzdem bleiben, und das Buch habe ich gelesen, aber immer wieder neue Fragen offen. Und ein Takeaway aus einem Buch ist es eben, oder aus deinem Buch, Mario, ist es eben, dass das verglichen wird mit der Natur, wo man flexibel und anpassungsfähig bleibt mit seiner Strategie. Und wie wir jetzt gerade auch schon drüber gesprochen hatten, 53 Jahre, es wäre schlimm, wenn wir stehen bleiben, von daher ist das gut. In der Natur ist das ein sehr automatisierter Prozess. Das ist ein Prozess, der nebenbei läuft und den die Pflanze zum Beispiel nicht bemüht. Wenn ich das jetzt hier so für mich im Kopf zurückreflektiere, muss man sich für jeden Zyklus neu bewerben, die Leute, die mitmachen? Ist das eine neue Auswahl? Entsteht dann quasi in Anführungsstrichen neben Sidekick-Arbeit? Oder wie gestaltet sich das, dass das eben genauso ein flüssiger Übergang wie auch in der Natur wird?
Wie Autofahren. Autofahren, wenn du das lernst, ist es super anstrengend. Und setzt mal einen Amerikaner an einem deutsches Auto mit Gangschaltung dran. Obwohl der 20 Jahre lang Auto fahren kann, wird der versagen und sagen, ah, kacke, wie kompliziert ist das denn? Wir machen das total intuitiv, genauso wie wir atmen. Ne? Und das ist genauso, das gilt übrigens für die Strategy, Living Strategy, wie auch für die Living Transformation. Einfache Prozesse, am Anfang einmal gelernt und dann kontinuierlich einfach eingewoben in das Organisationssetup. Du merkst es gar nicht mehr. Also das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel die Living Strategy ist ja so, dass du es einmal diesen Aufsatz machst, das ist ein Lernansatz, ne? Übrigens kostentechnisch super geil, weil die Leute sind voll informiert darüber, also alle Kommunikationsprogramme brauchst du dadurch nicht mehr. Und dann, wenn du diesen Regelsetup machst, wissen die, wie das funktioniert, wie die Gangschaltung geht. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel ein Thema Cloudifizierung hast, dann würdest du die ansprechen aus diesem Netzwerk, könnt ihr da mal mit reingehen. Und das ist keine Riesenarbeit, sondern das ist dann dadurch, dass du sofort die Richtigen hast, wissen die auch, welches Feedback die reingehen können. Und man muss dann kurz berücksichtigen, wir haben ja nicht nur eine Strategie in einem Unternehmen, sondern es gibt eine Corporate Strategy, dann gibt es eine Datenstrategie, IT-Strategie. Also das heißt, das Feld der Strategie ist ja etwas umfangreicher als das, dass es nur eine gibt, in Anführungszeichen. Und die sind halt interconnected. Und wenn man die Leute anspricht und sagt, kannst du mal da kurz was zu sagen, kannst du damit deinen Input reingeben, ist das nicht zu vergleichen mit einem zusätzlichen Projekt, sondern es sind wirklich dedizierte 2-3 Tage aus Jahr, wo ich mich dann einbringe, wo ich dann halt mein Feedback reingehe. Das reicht, auf diesem Level reicht das dann auch schon. Und dadurch, dass es so eingespielt ist, wie Autofahren, auch von dem Rhythmus, immer wieder gleich, merkt man es kaum. Es ist weniger Arbeit sogar, meine Theorie oder meine These wäre, es ist weniger Arbeit, als wenn ich jedes Mal neu mit einer Strategiearbeit anfange, jedes Mal alle wuschig mache, jedes Mal sage, wir müssen jetzt was ändern, auch diese Urgency, diese Dringlichkeit, die ist ja irgendwann mal verraucht. Ja, ich weiß nicht, wie oft ich Vorstände gehört haben, oh, jetzt ist besonders dringend, dass wir eine geile Strategie haben. Ja, toll. Jetzt gerade und vor letztes Jahr nicht und davor das Jahr nicht. Das heißt, es ist im Rhythmus drin und dementsprechend atmet man und es ist kaum mehr Aufwand. Ne? Ähnlich wie du hast es angesprochen mit einer Pflanze. Ne? Das ist auch für eine Pflanze, sich anzupassen oder ist auch Aufwand, aber es ist sozusagen in dem Ablauf mitgegeben. Deswegen kann ich auch.
Ja. Heißt zu Beginn, wenn man damit startet, die Veränderung von klassischer Strategiearbeit zur Living Strategy, muss man etwas mehr investieren, auch an Zeit und vielleicht auch Input, um das eben zu übernehmen, weil eben andere Leute mit eingebunden sind, bis es quasi diesen natürlichen Automatismus hat? Oder ist es nicht mehr zu betrachten? Weil ich glaube, dass das eine große Angst der Mitarbeitenden und auch der, ne, oh, das muss ich noch nebenbei machen, das muss ich noch nebenbei. Wie nimmt man denen die Ängste?
Zum einen, man fragt ja freiwillig nach, wer will. Und ihr habt eben anhand der Zahlen gesehen, von dem ersten Beispiel, ich habe es bewusst aus der Praxis raus erklärt, wie es damals entstanden ist. Das ist ja ein Ansatz aus der Praxis raus. Ne? 3000 Mitarbeitenden, 120. Ne? Das heißt, ich habe wirklich nur die intrinsisch Interesse daran haben. Und durch diese intrinsische Motivation ist es dann auch nicht ganz so aufwendig, weil die einfach ganz anders lernen, so einen Ansatz. Ne? Wenn du Bock drauf hast zu lernen, ist das sofort in deinem Kopf drin, mehr oder weniger. Hast du keinen Bock drauf zu lernen, zieht sich das wie Kaugummi. So, das heißt, das geht von einem, vom Umfang her. Von der P&L, von der G&V, von der rein ökonomischen Betrachtung her, ist es sogar günstiger. Warum? Zum einen spare ich mir diesen externen Kostenblock. Übrigens, am Anfang sind externe Strategie-Consultants immer noch dabei. Oft, nicht weil der Ansatz das braucht, sondern weil die Entscheidungsträger nochmal sicher gehen wollen, ob das denn auch wirklich okay ist und dass das gut läuft. Aber den Kostenblock kann ich mir dann im Endeffekt oft entfernen. Manchmal existiert er noch bleibend. Ja, aber es ist im Endeffekt, du hast unheimliche Einsparungen. Hier spreche ich wirklich hart von Einsparungen in den ganzen Fragen, die ich nachher habe, ne, wo zig Mitarbeiter über zig Medien immer noch sagen, ah, ich habe es nicht verstanden, dann auch negative Stimmung hochkommt, zu Recht, ne, weil ich will ja den Purpose wissen. Und dieses ganze negative Grundrauschen, was du hast, wenn die Strategie nicht klar ist, diese Demotivation, wir sind ja als Führungskräfte häufig dabei, wirklich zu demotivieren, ich spreche noch niemals eine Umgebung zu schaffen für Motivation, aber hart zu demotivieren, das fällt weg. Das heißt, habe ich diese Chance Transparenz gelassen, ist meine These, und das sehen wir auch sehr stark in Unternehmungen, wirkt es positiv und wirkt es so dahingehend positiv, dass es sogar ein Business Case ist. Dass es, selbst wenn ich mehr involviere, dass ich einfach eine ganz andere Grundstimmung habe, eine ganz andere negative Reduktion halt. Ne? Und dementsprechend ist die These, es ist günstiger.
Das heißt also dadurch, dass es auch aufgrund der Freiwilligkeit, ich gehe ja gerne auf die Mitarbeiterperspektive, man nimmt also die eh schon Bock drauf haben, die nimmt man mit und die nehmen dann die anderen mit, die dem skeptisch gegenüber sind und vielleicht gar nicht so eine Zeit dafür haben, die pushen die dann automatisch eben nochmal hoch, weil die Grundstimmung gut ist.
Und es gibt auch, wenn Mitarbeitende einmal sehen, dass du konsequent was anders machst, das gilt übrigens für Living Transformation als auch Living Strategy, und die sehen das einmal, und die sehen das vielleicht im zweiten Zyklus auch noch, dann vertrauen die. Dann sehen die, ach, guck mal, Trust, dass die wollen es anders machen und die ziehen es auch durch. Ne? Nicht als Experiment und parallel noch klassische Strategiearbeit laufen lassen, das wäre falsch, das ist ja auch das falsche Signal. Aber wenn die es einmal sehen und schon hast du dann Leute, die wieder nachkommen, die neue Interesse haben daran, wenn man es konsequent durchzieht. Man muss es halt dann aber wirklich auch einmal konsequent machen, weil reden kann jeder geil. Ja, also ein Geschäftsführer macht bla 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 bla, der Consultant, der Mario, der reinkommt, ist das alles anders. Das Vertrauen, dass es so ist, entwickelt sich erst durch Sehen, dass es auch tatsächlich so läuft. Und deswegen ist es am Anfang auch wichtig, wenn ich mit sowas anfange, dass es konsequent von oben gewollt wird und konsequent gemacht wird, damit es überhaupt eine Möglichkeit besteht, dass Leute beobachten können, guck mal, die machen es tatsächlich anders und ich vertraue dem. Ne? Dieses Vertrauenspunkt ist, gerade in der heutigen Zeit, wo wir eine Transformation nach der anderen jetzt ist es super dringend und dergleichen, die Leute sind müde, sowas zu hören, die glauben das nicht mehr. Ja? Gerade auch die neuen Generationen, also die Generation, die wir jetzt sind, 70er Jahre geboren, die haben das dreimal, viermal schon gehört. Die haben da eine bestimmte Abstumpfung. Die neuen Generationen, die hören sich das nur niemals einmal an und sagen, hey, du bist nicht authentisch. Ja? Deswegen, Strategiearbeit muss authentisch sein.
Ich möchte hier kurz nochmal reingehen und kurz strukturieren. Wir sind immer noch, vielleicht auch Notiz an mich selbst, wir sind immer noch dabei, diesen ersten Part jetzt abzuschließen, nämlich Aufsetzen einer lebendigen Strategie. Grundidee ist, wenn ich Strategie wirklich operationalisieren will, wenn ich sie wirklich auch zum Fliegen bringen will, dann müssen alle Leute mitmachen. Und die machen dann gerne mit, wenn sie auch gehört und beteiligt werden, eine Chance haben an der Mitgestalt, zumindest am Aussprechen der Dinge, die sie für wichtig halten, sodass also damit das Commitment steigt. Das ist also der Selling Point, den ich so für mich so ein bisschen rausnehme. Höhere Qualität möglicherweise in der Erarbeitung, aber vor allen Dingen eine höhere Chance in der Operationalisierung. Voraussetzung ist dennoch, ich will das so und sage das auch ganz klar, kommuniziere auch warum. Das heißt also, ich brauche, bevor ich das tue, ein Commitment. Jetzt wird vielleicht ein klassischer Vorstand oder Führungskraft sagen, finde ich alles super, finde ich alles toll. Aber wir haben strategische Entscheidungen zu treffen. Da wird nicht jeder begeistert sein. Da will auch nicht jeder mitmachen. Das sind die Dinge, die wir gerne erstmal bitte schön im Elfenbeinturm machen, ohne dass sofort der Betriebsrat vor der Tür steht und uns umbringt. Wir wollen frei und in Ruhe erstmal denken, in einem kleinen Kreis von Strategen, begleitet von Experten von Strategen, sprich Beratungshaus. Was mache ich denn da? Ja, so eine schöne Digitalisierungsstrategie, Mario,
ja.
Wo alle mitziehen oder auch zumindest 80% ist das eine. Die andere Strategie, dass wir unser Business massiv verändern müssen, und damit auch Entscheidungen treffen, die Mitarbeiter betreffen müssen, die mache ich doch nicht mit der Living Strategy. Bin ich ja verrückt, oder?
Warum nicht? Also sprich, es gibt Leitplanken, die gegeben sind. Und wir haben die Living Strategy auch eingesetzt, wo, ich nenne es jetzt mal im Namen, harte Cost-Cuttings waren. Ne? Weil das Budget nicht da war. Nur wichtig hier ist, die Leitplanken vorgeben, dass die Menschen, die mitmachen, wissen, oder halt die Erkenntnis haben, das kann ich nicht ändern, ja, und dann hoffentlich auch eine Gelassenheit, das zu akzeptieren, weil das sind die Leitplanken. Und dann zu sagen, okay, innerhalb der Leitplanken, was können wir denn jetzt machen? Weil die wissen auch, wir können uns die Welt nicht bunt malen, wie wir wollen. Ja. Und wenn harte Produktionsanpassungen sind oder dergleichen, nur das Tolle ist dann, und deswegen glaube ich, man sollte ein Vertrauen in die Erwachsenheit von oder in die Mündigkeit von Menschen haben, die verstehen das, dass das nicht ein Wünsch dir was ist, aber haben trotzdem geile Ideen oder vielleicht Ideen, die wirklich gar nicht angedacht waren, die uns aus dieser Situation, wo wir alle drin sind, rausholen. Und lass mich einmal kurz nochmal auf Gewerkschaften eingehen und dergleichen. Das Schlimmste, was du machen kannst, ist, glaube ich, Gewerkschaften nachher abholen. Weißt selber, ich hasse das Wort.
Weiß ich. Ne?
So, der Idee ist durchgefahren, ne? Und jetzt sagst du, oh, jetzt spring mal drauf. Ja, Gewerkschaften und diese Art der Konstrukte, Worker Councils und dergleichen, Betriebsrat, die haben ein Ziel. Die wollen, dass die Mitarbeitenden glücklich sind. Was gehört dazu? Einen sicheren Arbeitsplatz. Das heißt, nehmen wir doch mal das Positive an, was so Betriebsräte wollen. Die wollen, dass das Unternehmen weiterentwickelt wird. Und wenn sie dann sehen, dass wir harte Bedingungen haben, involviert sie gleich in der Strategie, genau wie jeder andere Mitarbeitende vorher. Transparenz. Ich wäre auch sauer, wenn ich nachher erst abgeholt werden wollte. Das war total intransparent. Und dann soll ich auch noch als Betriebsrat das verkaufen. Ja, Pustekuchen, sag mal Stopp. Ja, kann man jetzt nicht sehen im Podcast, aber ihr wisst, was ich meine. Und dementsprechend früh integrieren, Transparenz schaffen. Die Betriebsrat sind die besten Kämpfer für was, wenn sie vor, und das habe ich, involviert sind. Das habe ich selbst erfahren. Ich habe es einmal falsch gemacht. Ich sage jetzt nicht bei wem. Da musste ich echt bis nach Regensburg fahren und musste mit meinem Kollegen damals den Betriebsrat so einen ganz klassischen abholen und dann nochmal sagen, sorry, wir haben dich zu spät integriert. Dann kamen auch noch so Begriffe, damals ging um agile Transformation vor 7, 8 Jahren, wie Sprint, ne, und dergleichen und Burn.
Lieben Sprints.
Genau. So, und wenn du das Wort hörst, ohne dass du involviert bist und das verstehst, bist du doch zu Recht dagegen. Ne?
Wir natürlich.
Haben positiv letztes Jahr beim Automotive gemacht, Betriebsrat bei der Living Transformation integriert, früh, perfekt. Das waren die Unterstützer pur. Dementsprechend bitte nicht in Lager denken, wenn die Leitplanken klar sind, genauso integrieren, früh integrieren. Es ist auf Dauer wirklich total sinnvoll.
Ist das Zauberwort hier Transparenz?
Ja.
Die das einfach mehr schaffen kann?
Genau, und halt auch nicht dieses Abholen nachher. Wenn ich schon überlege, ich muss erst ein finales Bild haben. Wir haben ja auch in Deutschland oder Zentraleuropa ein Problem mit dieser, es ist was final, dass ich es kommunizieren kann. Ich hatte das bei einer Transformation, da war die Org-Chart, haben wir richtig geändert und dergleichen. Und dann, also richtig Eingriffe ins System, also ins Gesamtheitliche. Ja. Und da wurde dann auch gesagt, lass uns das erst final haben und dann kommunizieren. Nee, was kann denn passieren? Es kann passieren, dass Fragen kommen. Ja, so what? Dann kommen jetzt Fragen. Jetzt kann ich sie aber vielleicht noch als Feedback nehmen, kann sie auch beantworten und dergleichen. Besser als nachher, weil da habe ich dann nachher alle, die quasi aufgegeben haben, nach dem Motto, oh, die Entscheidungen sind ja eh schon durch und so weiter.
Gut, die Ängste sind ja klassisch. Wenn ich Dinge kommuniziere im Vorfeld, gibt es den sogenannten Flurfunk. Es gibt betriebliche Aufregung, es gibt Gespräche, es gibt Verunsicherung, es gibt Nachlässe in der Produktivität. Aber der Witz ist, der Flurfunk entsteht eh, weil irgendwas geht komischerweise immer, das ist so meine Erfahrung, immer irgendwie raus und dann wird es noch schlimmer, weil es ja diffus ist. Monika, du hast gesagt, das Zauberwort ist Transparenz. Ich bin tatsächlich unsicher, ob das reicht. Ja, ich kann auch finale Entscheidungen super transparent kommunizieren. Ich glaube, dass, also aus meiner Sicht, das Zauberwort ist zuhören, beteiligen. Also auch bevor ich was transparent mache, das, was Mario in diesem Ansatz gerade erklärt hat, auch offen zu sagen, wir haben noch gar nichts gemacht, aber wir wollen was machen. Habt ihr Lust mitzumachen? Und die wirkliche Frage heißt, habt ihr Lust, dass wir euch zuhören? Also wollt ihr eure Stimme erheben, bevor wir jetzt selbst anfangen zu denken? Das gefällt mir sehr, sehr gut. Und die Transparenz gehört absolut dazu. Ich will auch nicht sagen, dass die falsch ist. Die muss immer da sein, auch im ganzen Verfahren. Also insofern gehört die eigentlich auch von Anfang an dabei.
Stimme ich dir voll und ganz zu. Warum ich sie nochmal so herausgehoben hatte, war, weil Mario auch sagte, also es gibt eben einen Wirkungskreis, den man ändern kann. Und es gibt eben auch einen Wirkungskreis, den ich nicht ändern kann. Also da kann ich mich auf den Kopf stellen. Die rosa Wolken gibt es nur, wenn die Sonne gerade aufgeht und nicht eben am helllichten Tag. Also die Transparenz auch des Wirkungskreises. Man kann zwar zuhören und es aufnehmen und sagen, okay, das und das, da sind die Möglichkeiten aber eben begrenzt und da sind sie nicht begrenzt. Also es ist beides tatsächlich.
So, mit Blick auf die Uhr müssen wir tatsächlich uns sputen. Super spannendes Gespräch. Das heißt, jetzt haben wir aufgesetzt. Die ersten Erfahrungen laufen zurück. Der erste Change-Zyklus, kann man hier überhaupt von Zyklus reden, Mario? Wie lange gibt es sowas wie einen Zyklus? Und wenn ja, vielleicht, dass wir einfach mal jetzt rein auf die Mechanik gucken, so wie du sie erarbeitet hast. Gibt es Kadenzen? Gibt es Rollen? Gibt es Artefakte? Hau raus, was haben wir?
Ich versuch's mal im Podcast. Normalerweise ist das ein Thema, was wir im Training, im Transformation Catalyst, relativ fast 4 Stunden eigentlich thematisieren.
Du hast 5 Stunden, 5 Minuten.
Bei dir sind
wie auf der Enterprise gerade.
Sehr gut. Nein, aber was wir versuchen, wir haben beobachtet empirisch, was so Zyklen sind, die sinnvoll sind. Ne? Und klar orientieren wir uns an der Arbeitsweise in Richtung Scrum, wo wir sagen, Scrum hat viele Dinge drin, aber Scrum ist halt Teamarbeit an einem Service und das ist halt nichts mit Strategie oder es ist schwer zu skalieren auf Strategiearbeit. Aber wir haben experimentiert, ne, und haben halt an der Praxis heraus festgestellt, dass oft diese 3-Monat-Zyklen, die wir auch aus anderen Frameworks kennen, sehr sinnvoll sind dabei, wo wir sagen, wir haben einen Strategy-Sprint von 3 Monaten. Manchmal, Kunden arbeiten ja mit unterschiedlichen Frameworks, ne? Ein Delivery-Framework, also wie ich Wert schaffe, beispielsweise mit Less oder Save. Ne? Und dann sind wir jetzt von der Living Strategy mit einem Strategie-Framework passend und das muss gesynkt werden. Da muss man kurz einhalten, überlegen, wo sind Canons und Synchronization, wo sind Integrationspunkte. Mhm. Beide Frameworks widersprechen sich nicht. Ne? Und beide Frameworks sind kombinierbar, man muss halt nur gucken, wo die Synchronisationspunkte sind. In dem Ansatz der Living Strategy haben wir halt diese 3-Monats-Zyklen wo wir sagen, wir geben den Geschäftsführern und Vorständen und strategiewichtigen Personen, nenne ich das mal, oder Stakeholdern, die Möglichkeit, auch Backlogs reinzuführen, wo wir sagen, okay, was sollen wir uns als nächstes anschauen? Das Strategieteam, es gibt oft ein Team rund um Geschäftsführung, die das mit begleitet, hat dann immer einen Schwerpunkt, worauf wir uns das angucken und das können wir anpassen. Oft gibt es an der Stelle dann die Frage, ja, immer jedes Mal eine neue Strategie, verwirrt auch die Mitarbeiter. Und ich glaube, da muss man ein bisschen darauf achten, dass, was ich eben gesagt hatte, es gibt eine Corporate Strategy, die wird wahrscheinlich relativ stabil sein. Beispielsweise, ich bin in Düsseldorf und möchte nach München fahren. München ist das Ziel, alles klar. So. Aber der Weg dahin, ne? Also das heißt die Ergänzungsstrategien, die es da so gibt. Ne? Fahre ich jetzt über Stuttgart oder doch über Nürnberg? Das kann man, glaube ich, dann nochmal schärfen. Und dann gibt es in der Living Strategy halt auch den Punkt, wo immer wieder kurz reflektiert wird pro Sprint, hat die Corporate Strategy die Grundausrichtung irgendwas. Dadurch wird die irgendwie beeinflusst. Und häufig ist das nicht so. Ne? Außer, dass wenn ich bei Szenarienanalysen oder dergleichen wirkliche harte Punkte habe, beispielsweise wenn jetzt eine Technologie auf den Markt kommt, die super disruptiv ist und die hat Auswirkungen auf das Unternehmen, weil einfach der Geschäftszweck wegfällt oder dergleichen, dann ja, aber ansonsten ist es überschaubar, was die Corporate Strategy angeht, nicht die einzelnen Strategien und dementsprechend ist der Zyklus da okay. Es bleibt aber immer Aufgabe und Zuständigkeit des Vorstandes oder der Geschäftsführung zu entscheiden. Nur die Informationen, die gebracht werden und die Entscheidungsgrundlagen, die angereichert werden, die sind dann halt andere. Und dann arbeite ich halt mit flexiblen Teams zusammen. Je nachdem, pro 3 Sprints stelle ich mir die aus diesem Netzwerk zusammen. Manchmal ist es tatsächlich auch so, dass ich mir Externe nochmal hinzukomme als Impulsgeber. Ne? Beispielsweise, wenn ich jetzt neue Technologien habe, dass ich dann halt mir nochmal 1-2 Insights hole oder auch, dass ich Gemba Walks mache oder andere Benchmarks. Ich bin Freund von auch einer Strategiearbeit von anderen Unternehmen sich mal anzuschauen und dergleichen. Genau.
Heißt also, wenn ich dich richtig verstanden habe, dass die Living Strategy auch für Unternehmen geeignet ist, die große, also die Frameworks wie Safe oder Less einsetzen. Das heißt, das widerspricht sich nicht. Das heißt, man kann das kombinieren, gleichermaßen wie eben auch für kleinere. Es ist in jeder Größenordnung von Unternehmen und Konzernen geeignet.
Ich fange mal mit der letzten Frage von den beiden an. André, du hattest das eben auch erwähnt. Ganz am Anfang ist es für Konzerne da. Ich habe da ein Gegenbeispiel. Ich wurde angerufen von einer Kollegin oder von einer Person, die für ein Startup aus Essen arbeitet. Und die hat gesagt, ja, ich habe dein Buch gerade gelesen und ich gesagt, klasse, soll ich irgendwie unterstützen? Nee, wir sind durch. Wir haben das genauso gemacht und war ganz gut. Hat funktioniert so. Das heißt, das war ein Startup, funktioniert auch für Startups. Ja, kennst du, André, ist ein sehr, sehr schöner Haufen an Menschen, die da wirklich was Geiles liefern. Ich kann es ruhig sagen, ist ein bisschen indirekte Werbung, aber das ist Wellnest, so heißt es.
Wellnest aus Essen, ja.
Wellnest, sehr, sehr cooles Unternehmen, schaut euch das gerne mal an, haben mit der Living Strategy gearbeitet. Zu deiner anderen Frage, wir müssen überlegen, ein Framework hat ja meistens einen spezifischen Wirkungsgrad, ein bestimmtes Feld. Also beispielsweise Safe oder Less kümmert sich darum, wie ich Produkte, Services, Wert schaffe innerhalb einer Unternehmung. Safe sagt ja auch, ich bin ein Operational Model von 2. Also ich habe ein Dual Operational Model, 2 Betriebssysteme. Das eine ist die Hierarchie, die Stabilität gibt. Oder auch in anderen Modellen wie Spotify beziehungsweise in Google-Bereichen, wo ich eine Hierarchie habe, die sich um die Menschen kümmert, also Menschenentwicklung, disziplinarische Führung. Und dann habe ich ein Framework oder eine Orientierung, einen Flow, der den Wertefluss organisiert. So. Und Safe sagt halt, genauso wie Less, nichts zur Strategie. Die sagen halt, okay, wir bekommen irgendwas aus einer Strategiearbeit raus, ne? XYZ, Budgets, Strategic Themes und so weiter, aber damit arbeiten wir. Dementsprechend fehlt an der Stelle halt was. Übrigens, auch wie man Transformation selber macht, Living Transformation als Stichwort, kann man da auch sehr gut ergänzen, weil da ist dann auch nicht alles so vorhanden, wo man sagt, irgendwie fehlt mir da was in dem Prozess selber, wie ich transformiere. Aber als Lieferorganisation absolut okay. Und wir erinnern uns, eine Strategiearbeit hat ja Einfluss auf, was ich liefere, Produkte und Services, als auch auf die Organisation selber. Also das heißt, es ist eine Strategie bestimmt ja beides, ne? Die Weiterentwicklung der Organisation, also sprich Living Transformation, Transformationsansätze, Beta-Kodex und dergleichen, und auf der anderen Seite auf das Portfolio, aufs Lean Portfolio Management oder dergleichen. So, dementsprechend, es ist kombinierbar. Es ist auch mit kombinierbar mit Ansätzen wie der Andrea als sein Hauptbereich hat mit OKR. Das Einzige, was man beachten muss, ist, ich muss vorher anhalten, nachdenken, wie passt das zusammen? Wo sind Interfaces, wo sind Schnittstellen? Wo muss ich in der Kommunikation sehr deutlich sein? Auch für Mitarbeiter. Was habe ich jetzt für ein Thema und wie löse ich das? Über welches Framework? Ich muss nachdenken, wie die kombinierbar sind. Oft ist es so, es wird einfach hingeschmissen, die Sau durchs Dorf getragen, wir machen jetzt Safe, wir machen jetzt OKRs, wir machen jetzt XY, der arme Mitarbeiter, der steht da und sagt, hä, was? Und jetzt? Jetzt haben wir einen riesen Werkzeugkasten da, weiß aber nicht, was ich nehme. Ja, und das ist nicht Dummheit oder Nichtwissen von den Mitarbeitern, sondern es ist einfach oben nicht nachgedacht. Die Systemshaper sind, die das Gesamtsystem anpassen, Führungskräfte, aber auch, kann jeder sein, ne? Die müssen sich halt Gedanken machen, wie sind A und B kombinierbar, ne? Und die Living Strategy ist definitiv mit Safe kombinierbar, sogar sehr gut, weil sie ergänzt an den Stellen, wo Safe halt sagt, wir haben dann Output-Definitionen, die wir verwenden. Aber bitte, genauso wie OKR und Safe, André und ich, wir kennen das Thema, weil wir da auch schon mal ein oder zwei Podcasts beziehungsweise Meetups zu hatten. Auch das muss bedacht werden. Und dann kann ich das gerne kommunizieren, aber nicht einfach hinschmeißen.
Cool, das klingt super gut. Aber ich finde, das war ein super Argument. Hier hast du und ganz viel. Mach einfach mal, da hat jemand gut verkauft, jemand gut begeistert für ganz viel und dann steht man da und hat ganz viele Produkte und weiß überhaupt nicht, was man damit machen soll. Und dieses Aufräumen und sich das überlegen, wie man das macht, das finde ich ist ein ganz, ganz toller Teil. Gehört das auch mit zur Strategiearbeit oder ist das das, wo man sich tatsächlich vielleicht auch nur zeitweise von extern beraten lässt und helfen lässt, so mal herauskristallisieren, was ist das? Oder egal, ob es jetzt OKR ist oder Strategiearbeit oder Safe, all das, was man toll findet, sich zu überlegen, wie passt das denn zu uns als Unternehmen?
Also ich glaube, man kann das selbstständig machen. Also ich glaube, dass jeder, der die Framework zumindest versteht, das selbstständig machen kann. An der Stelle kann es natürlich auch helfen, weil dieses Problem ist ja, man ist ja nicht alleine damit, ne? Und beispielsweise, ich habe OKR und Safe bei 2-3 Firmen schon in Kombination gehabt. Bei einem Projekt waren André und ich sogar gemeinsam bei einem Automotive dabei. Man kann da sicher externe Unterstützung mit reinnehmen, aber allerdings das sind Practices, die bei anderen vielleicht funktioniert haben. Ihr könnt daraus lernen, aber ich finde diesen Denkprozess und den Abstimmungsprozess sehe ich primär intern, ergänzt um Impulse von außen oder Lernen von anderen Organisationen von außen. Aber ich kann ihn nicht outsourcen komplett. Weil ich glaube, dann habe ich zwar eine schöne Momentlösung, aber nicht die Lösungskompetenz in dem Unternehmen entwickelt. Und die ist wichtig, die Lösungskompetenz, weil das Problem wird sich in 2 Monaten wieder ändern. Und dann ist es wichtig, diese Lösungskompetenz im Haus zu haben.
Das ist ein wichtiger Punkt. Ich würde von meiner Seite ergänzen oder vielleicht auch akzentuieren wollen, die Erkenntnis, dass ich an Organisationsstrukturen arbeite, wenn ich eine neue Form der Strategiearbeit integriere, die muss erstmal da sein. Hey, das ist nicht nur die Einführung von Living Strategy, sondern wir verändern gerade das Spiel, wie wir insgesamt arbeiten. Und also die Erkenntnis muss erstmal da sein. Und da kommt schon der Punkt, wo ich bei einigen Unternehmen gesehen habe, da war noch nicht mal diese Erkenntnis da. Das hat man gar nicht verstanden. Das ist, glaube ich, Homework. Und das ist auch, ich komme ja aus der IT, etwas, was wir in der IT-Architekturarbeit nennen. Und das hat viel mit Organisationsarbeit zu tun. Was ist denn jetzt die Landschaft der Entscheidungsfindung jetzt, wenn das so aussieht? Und wie sieht sie aus? Zweitens, ich glaube, es hilft tatsächlich, Externe mit reinzunehmen in der Begleitung und in dem Mentoring. Denn wir haben jetzt hier gerade die Schwergewichte genannt, Living Strategy, OKR, Safe. das macht man nicht mal, das versteht nicht jeder sofort, was da wie zusammenpasst und wo ich aufpasse. Und hier kann ein externer Rat gut sein von ausgebildeten Generalisten, die also dieser sehr unterschiedlichen Welten, Strategiearbeit, Strategieumsetzung, Portfolio-Management, Produktentwicklung, Wertstrombasierung, also ich will jetzt nicht ganz viele Vokabeln, aber die damit etwas anfangen können und sagen, hört mal auf, da müsst ihr vorsichtig sein. Hier gibt es Doppelungen in Denken. Hier brauchen wir einen Ort der Wahrheit. Das heißt, in der Regel, man nennt es auch Tailern, bedeutet es, dass ich diese Frameworks auch miteinander in Einklang bringen muss, vom Denken her. Und dann bin ich komplett bei euch zu sagen, aber letztendlich die Ausgestaltung kann ja nicht der Externe übernehmen, sondern mit diesen Informationen muss ich die Hausarbeiten machen. Ich kenne die Kultur, ich kenne die Wertschöpfung, ich weiß das Why, What and How und muss dann sozusagen diese Abstimmung machen. Und ich glaube, das ist Arbeit, wo auch viele sich vielleicht ein bisschen scheuen. Ich bin ein Freund der kleinen Lösung, erstmal klein anfangen, gucken, wo wir stehen. Auch eine Living Strategy muss ich jetzt nicht unternehmensweit ausrollen. Du hast ein sehr schönes Beispiel genannt. Es gab jetzt Bedarf Strategieentwicklung bei einem Themenbereich. Nehmen wir einen kleinen Themenbereich, experimentieren wir mal mit dieser Form der Beteiligung, lernen daraus und gehen dann in die nächsten Schritte. Das wären so Dinge, die ich für mich ableite. Und ich bitte euch beide, das Wort zu ergreifen, wenn ihr sagt, André, nee, hier und da, das ist noch nicht so zu Ende gedacht.
Nee, das passt dann, glaube ich, ganz gut. Ich würde gerne nochmal die Erkenntnis mit reingeben. Es ist wirklich diese agile oder diese Lean-agile Arbeitsweise auch in der Strategieumgebung für unabhängig von Unternehmensgröße oder auch Verwaltungen. Also ich glaube, dass das nicht irgendwie beschränkt ist auf eine bestimmte Branche oder dergleichen, sondern sowohl eine Living Strategy als auch die Transformation, der Änderungsprozess selber, der ist genauso valide in Verwaltung, in Administration und dergleichen. Und ich habe oft Gespräche, wenn wir auf Messen sind oder auf Meetups sind, wie viel Bedarf von Mitarbeitenden da nach Purpose, nach Integration mit Co-Creation, also gemeinsam was entwickeln, da ist. Und ich finde, da ist unheimlich viel Aufholbedarf noch. Da ist unheimlich viel, auch wo wir als externe Coaches halt, wo du, André, beispielsweise reingehst und sagst, guck mal, ich kann euch hier auch inspirieren mit Ideen, selbst zu experimentieren. Ich glaube, da ist noch extrem viel Bedarf. Da sind wir gerade erst am Anfang von einem Change drin, der vor 30 Jahren vielleicht angefangen hatte, aber wir sind immer noch, was das angeht, agile, lean Strategiearbeit am Anfang von einem Wandel in der Unternehmung, ja.
Auch die Aufklärungsarbeit, die fehlt da tatsächlich noch so von den festgefahrenen Methoden, weil wir es immer so gemacht haben, das im Kopfe aufzulösen. Es geht aber auch anders und dann in dem Moment sogar besser, weil eben viele Modelle sehr, sehr alt sind und gerade auch, wenn wir jetzt uns Verwaltungen und Ähnliches ansehen oder auch das Gesundheitswesen, es ist einfach immer so, weil es immer so gemacht wurde und es ist sehr schwer, da die Aufklärungsarbeit zu betreiben, dass es eben doch anders ist und eben nicht nur ein netter Verkauf ist.
Und wir haben ja mal 20 Jahre Verzug, ne? Also das, was im Studium ist, kommt 20 Jahre später in der Wirtschaft oder in der Verwaltung halt auch an. Und das ist halt auch der Grund, warum ich Kolleginnen und Kollegen sage, geht gerne in die Fachhochschule, in die Universitäten rein, unterrichtet es, bringt das Wissen früh an den Mann, an die Frau, ja. Wirtschaftlich ist es nicht. Das macht man wirklich aus dem Altruismus heraus, ja. Weil in 20 Jahren, ja, weiß ich nicht mehr, ob wir dann noch arbeitstätig sind, aber es ist halt ein Dienst einer Gesellschaft, glaube ich, diese Erkenntnisse, die wir auch in der Strategiearbeit oder Transformationsarbeit haben, was die Konzepte angeht, wo wir jetzt die Empirik über fast 10 Jahre haben, was sich gut eignet, was sich weniger eignet und was auch für diese gewandelte Welt komplexer, VUCA und dergleichen, das Einzige ist, was sinnvoll ist. Das tragt das ruhig in die Lehre mit rein. Irgendwann zahlt sich das aus dahingehend, dass vielleicht nicht so viele Mitarbeiter, Arbeitenden ohne Purpose rumlaufen und fragen, warum mache ich das jetzt hier, außer den Lohn- und Gehaltscheck am Ende.
Das ist ein wunderbares Schlusswort, Mario. Trag die Botschaft auch zurück in die Lehre, in die Ausbildung, in die Hochschulen da und befruchtet sozusagen auch diese Informationen. Wenn ich an mein eigenes Studium zurückdenke, ist aber jetzt auch urlange her, Da habe ich tatsächlich auch 20 Jahre Verzug miterleben dürfen zwischen Lehre und Realität. Ich danke euch beiden. Gibt es noch einen Punkt von eurer Seite, für den ihr Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt hier ein bisschen gefolgt sind, mitgeben wollt? Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Monika, hast du noch etwas?
Das ist spontan gerade nicht.
Aber auf jeden Fall ganz wichtig, das Thema Aufklärungsarbeit. Ja, das nehme ich einfach nochmal mit. Erklären, warum Dinge anders werden, finde ich unfassbar wichtig. Das ist das, was ich da auch ein Stück weit raushöre. Und danke nochmal für den Punkt. Mario, ganz kurz nur, weil du bist ein Sprachtalent. Ein Impuls noch.
Ja, ein Impuls vielleicht noch, wenn euch das angefixt hat, ne? Wenn ihr sagt, hey, so eine moderne Strategiearbeit, das ist was für mich. Ja, es fängt immer dabei an, es zu verstehen. Und unser Podcast ist natürlich interessant, um erste Einblicke zu bekommen, um auch ein bisschen Praxiseindrücke zu bekommen, weil das sind ja praktische Ansätze, die da entwickelt worden sind. Aber wenn er sagt, ich will ein bisschen tiefer rein, dann ist es vielleicht ein Podcast zu kurz gegriffen. Ne? Wir haben mit Kolleginnen und Kollegen aus dem Agilizer-Netzwerk haben wir ein Training dazu entwickelt, den Transformation Catalyst. Schaut euch das gerne mal an. Es fängt beim Verständnis an und dann zu experimentieren, dann selber auszuprobieren, dann auch loszulegen und in meiner Welt, du hast das so schön gesagt, in einem beschränkten Rahmen erstmal Experimente zu machen, dementsprechend.
Das kommt in die Shownotes, der Transformation Catalyst und auch das Buch. Den Artikel von der Kollegin, ich glaube, die hat auch einen Artikel geschrieben zum Einsatz der Living Strategy, den werde ich auch nochmal verlinken. Schreib mir das mal auf, Buch, Artikel zur Living Strategy. Und damit sind wir durch. Ich danke euch beiden ganz herzlich für das Gespräch. Es hat mir wieder riesig Spaß gemacht. Bis demnächst, sag ich mal. Tschüss. Danke, ciao, dass du mir zugehört
Vielen
hast.
Dank, ciao.
Und wenn du jetzt Interesse an weiteren Impulsen zum Zielsystem Objectives and Key Results hast, dann gehe jetzt direkt auf meine Webseite andreklaassen.de. Registriere dich dort für meine OKR-Impulse. Als kleines Dankeschön erhältst du meine Checkliste für Objectives and Key Results zum Ausdrucken. Über eine Bewertung dieses Podcasts auf iTunes würde ich mich besonders freuen. Damit hilfst du nicht nur mir, sondern allen anderen Hörern auch, die Inhalte dieses Podcasts noch viel besser zu machen. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Erfolg bei der Umsetzung deiner Ziele.
mir zugehört hast.